Ein schönes Gott, die Hunde. Freue mich, dass sie sich hier eingefunden haben und mir von meiner Geschichte, meines Computerlebens anzuhören. Ja. Mein Name ist Helmut Kropp, ich bin aus München. Die Homepage steht hier, Sie können den Vortrag dort auch nachlesen. Ja, wie ist da die Vorgeschichte dazu? Die Vorgeschichte ist in etwa folgende. Die Vorgeschichte ist etwa folgende. Ich war also in der Industrie beschäftigt und 1980 ist insofern für mich ein Schnittpunkt, als ich mich da selbstständig gemacht habe. Ja. Mit einer Firma, die hat damals geheißen Partelco GmbH, die ist inzwischen wieder begraben. Ja, und das waren da die Voraussetzungen, dass ich da angefangen habe. Ich bin Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik. Wir haben Schwarzstromtechnik studiert, ist dann umbenannt worden in die Nachrichtentechnik. Und heute sagt man Telekommunikation dazu. Ich habe mich spezialisiert auf Fernmeldetechnik, also Telekommunikation. Und habe also auch natürlich Elektronikkenntnisse, ich kann mit einem Scope umgehen, ich kann mit einem Multimeter umgehen. Ich habe in der Firma dann anschließend auch Endgeräte geprüft, aber so richtig hineingesteigert in die Schaltungen des Computers eigentlich nicht. Das wäre jetzt sehr gut, weil da kommen wir dann vielleicht später noch mal drauf. Also 1980 habe ich mich selbstständig gemacht und das hat damals der Selbstständige gemacht. Wenn er sich selbstständig gemacht hat, als erstes hat er mal eine Sekretärin eingestellt. Das wollte man schon nicht, das hat mir schon nicht gefallen. Zweitens hat er dir eine Schreibmaschine gekauft, damit sie schreiben kann. Ja, und er selber hat sie dann einen Porsche gekauft. Das habe ich auch nicht gemacht. Hat er noch einen Gebrauchtwagen und war sehr hinter damit. Und was sind dann für weitere Kenntnisse noch eingeflossen hier? Das war zum Beispiel, dass ich beim der Firma Rode und Schwarz in einem Vortrag gehört über Basic. Ja. Und unterstützt wurde das Ganze durch einen Honeywell H316. Das war so draußen so groß, wunderschön. Input mit Lokstreifen, Output hat er Lokstreifen gestanzt und einen Fernschreiber zu anderen dazu gegeben als Drucker. Und da haben wir Basic programmieren gelernt. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang bei der Firma Merck einen von Judith Beckert einen Rex-Computer bekommen, der auch mit Kassetten gegangen ist. Ja. Und das hat mich fasziniert, dieses ganze Umfeld. Das heißt, also wenn ich was mir irgendwie vertippt habe, brauche ich nicht Tippex holen oder alles wieder neu schreiben, sondern ich kann das also ausbessern, ich kann gestalten und so. Und da habe ich gesagt, da muss also ein Computer her dazu. Und zu diesem Zweck, schauen wir, ob das funktioniert, habe ich mir eine Ausschreibung gebastelt. Also man muss natürlich ein bisschen von einem Niveau ausgehen. Ja, also ich habe nicht in Hinterstudium programmiert und so, sondern ich wollte ja Geld damit verdienen. Ich musste also seriös auftreten. Also erstens mal GmbH gründen, zweitens einen Computer haben und da entsprechenden Output, schriftlichen Output den Kunden zu liefern. Was sollte dieser Computer können? Also ich muss sagen, dazu 1980 hat es ja noch keinen PC gegeben. Es hat ein Kados gegeben, das ist alles erst spät gekommen. 1980 hat es jede Menge Computer gegeben, aber der für den Betrieb, vor allem für den Kleinbetrieb, also für Großbetriebe ja nicht, wir haben schon mehrere Riesensysteme gehabt. Na, da hatte ich den Eindruck, da muss ich erstmal was suchen. Was habe ich mir vorgestellt? Mikrocomputer, RAM-Speicher 64 Kilobyte, ja, da muss ich lieber lachen heute. Aber das war damals der Standard. Bildschirmterminal 80 Zeichen, 24 Zeilen, da hat es ja jede Menge Variationen gegeben, vor allem im Commodore-Bereich. Deutsche Tastatur, das war also die härteste Anforderung. Zwei Diskettenlaufwerke, 8 Zoll. Es hat damals schon die kleinen Disketten gegeben, die 5,25 Zoll Disketten, aber die wollte ich nicht haben, ich wollte also mehr Kapazität oder ein bisschen solider das Ganze. Und dann dazu einen schönen Schreibdrucker, also nicht einen Matrix-Drucker, weil der hätte also den hätte man sofort erkannt und gesagt, ja, was ist denn das für ein Unternehmen. Ja, dann Ausbaustufe war trotzdem ein Matrixdrucker mit Grafik. Und das hat mir Grafik noch nicht gekannt, oder zumindest nicht auf diesem Level. Ein Emulator zu entwickeln von Mikroprozessorprogrammen, das war sehr ehrgeizig. Das ist also nicht realisiert worden. Ich bin nicht dazu gekommen, ich muss Geld verdienen, bin nicht dazu gekommen, Mikroprozessorprogramme zu entwickeln. So, das war mal die Hardware, dann die Software. Da habe ich gesagt, nur Standardsoftware. Also jemanden anzustellen, da der einem was entwickelt, da habe ich leider nicht genügend Kapital gehabt. Erste Ausbaustufe, vielseitiges Betriebssystem, komfortables Textprogramm. Ich habe hier geschrieben, vielseitiges Betriebssystem. In Wirklichkeit ist also nur ein einziges in Frage gekommen damals. Und das war CP-M. Bitte nicht zu verwechseln mit CBM, das ist Commodore. Ja. Aber dieses hat geheißen CP-M. Wie ich nachher dann umgewechselt bin auf DOS, habe ich mich gewundert, das habe ich besucht, was dasselbe. Ein komfortables Textprogramm, das war also auch ein Hammer. Dann wollte ich Finanzbuchhaltung, das war etwas, was also der Unternehmer von damals absolut nicht gemacht hat. Der Unternehmer hat also das Ganze dem Steuerberater gegeben und der Steuerberater hat dann, ja, also da muss ich aber jetzt ein bisschen aufhören, einen kurzen Moment unterbrechen. Ich habe dann so einen Steuerberater zugeschaut, der nimmt die Belege, hat so einen großen Tisch bei sich, dieser Tisch hat geheißen Telebanda, und da vorne eine Tastatur und das Ganze ist mechanisch gegangen und da hat er also die Buchumsätze hineingehackt. Ein fürchterlicher Lärm und rausgekommen ist also ein Lochstreifen. Den Lochstreifen hat er zu Dativ geschickt und der Dativ hat das so an den Lochstreifen gestanden und ist ihm ausgedrückt. In Form von Kontrastzügen, Zeigenabstimmungen und so weiter. Also ich wollte aber meine Finanzbuchhaltung selber machen und vor allem, weil man mir gesagt hat, da gibt es schon was und da müssen wir andere Leute bauen. Basic Interpreter, ich wollte meine Kenntnisse in Basic da nicht verlieren, sondern ein bisschen weiter noch führen. Assembler ist auch sehr hochgestochen, ist nicht mehr zum Einsatz gekommen. In der zweiten Ausbaustufe Tabellenprogramm, weitere Hochsprachen, da hat man gesagt, du musst unbedingt Fortran 80 können. Ein großer Assembler für Mikroprozessentwicklung, ja okay, damit es ein bisschen einfacher geht. Adressen- und Reihenbriefprogramm, das ist halt ganz was Einfaches. Ein Umformatierprogramm für Datenträgeraustausch. Also ich nehme da gleich ein bisschen was vorweg, wie ich das dann gemacht habe. Das war also der Pollard Müller. Ich habe auf meinen 8 Zoll Disketten eine Übersetzung geschrieben, eine technische Übersetzung, weiß Gott wie viele Seiten, 100, 200 Seiten. Und das habe ich also dann meinem Kunden gegeben. Zuerst einmal den Text und den Text hat er einem Mädchen gegeben, der hat das dann in ihren Computer eingegeben. Und dann hat gesagt, das müsste doch eigentlich auch direkt gehen. Gott sei Dank war das in diesem Fall DEC. Und ich bin dann mit der Diskette dorthin gekommen, diese Übersetzung habe ich dann auch umformatiert mit einem speziellen Programm. Das zum Depot dieses Computers gegangen, hat die Tür aufgemacht, da erschien ein Diskettenschacht, da schmiss er eine Diskette rein, hat einen Knopf gedrückt und die 200 Seiten in der Prinzipien in der Rechenmaschine drinnen. Dann steht noch da Teletext, Datenfernverarbeitung, aber das hat sich dann später auf der DOS-Ebene ergeben, auf dieser Ebene noch nicht. So, ja, das ist ein Auszug jetzt aus dem Text. Ich werde es Ihnen in kurzen Worten erklären, was da passiert ist. Ich habe also das an einige Firmen geschickt und ich habe geglaubt, also jetzt kommt ein ganz tolles Angebot herein und ich kann da auswählen, aber es ist im Prinzip nichts passiert. Ja. Dann ist endlich was gekommen, war nur zur Hälfte ausgefüllt. Dann ein Vertreter, der war recht zornig, hat gesagt, Sie wollen wohl eine eierlegende Wollmilchsau, das geht nicht. Und dann natürlich das ganz schlimme, der Büro- und Fachmaschinen haben. Herr Grob, ich habe einen Computer. Ich habe einen Computer, für Sie müssen sofort herkommen. Und nächsten Tag hat er wieder angerufen, ich habe den Vertrieb schon wieder aufgegeben, jetzt einen neuen Computer. Ja. Er hat keine Ahnung gehabt. Er hat nicht gewusst, welche Software drauf lauf, wie der aufgebaut war, welchen Ausstattungsumfang der hat. Er hat keine Ahnung gehabt. Ja, dann was war noch eine Vorführung. Ja. Vorführung. War großartig, ja, da waren also jede Menge Leute dort feinstens gekleidet. Ich habe mich auch fein gekleidet zu diesem Anlass. Ein tolles Buffet gegeben, das war ganz großartig. Reicherlachs und so. Und dann habe ich auch versucht, da zu meinem Problem vorzustoßen. Und da haben wir gesagt, also entweder kaufst du ein Textsystem, ein Finanzcomputer, einen Computer zum Entwickeln von Programmen. Alles mit einem geht nicht, der wollte halt das dreifache Geschäft machen. Und was mich besonders geärgert hat, war Angebote wie, wir unterstützen Sie bei der Auswahl eines Softwarehauses. Das ist der klassische Fall davon. Der Hardware-Lieferant distanziert sich, wenn es nicht geht, sagt, das ist die Software. Der Software-Lieferant, der mit der Hardware gemacht hat. Okay. Ja, ich habe dann mich auf die Messe begeben. Ich bin einfach auf die Messe gegangen, habe dieses Leistungsverzeichnis mitgenommen und habe das verbleibt dort unter die Nase gehalten. Und ein paar Reaktionen davon habe ich hier aufgeschrieben. Mit unserem System können Sie alles nur nicht selber programmieren. Und der eine hat das ganz abgekürzt, ich sage das gleich unserer Textbearbeitungsdame. Und dann, wie ich dort das vorgelegt habe, wir übernehmen alle Sonderanfertigungen, ja, Kosten, weiß Gott wo. Dann das bekommen Sie nur bei IBM. Bei IBM hat man es eben nicht gekriegt. Dann die Verkäufertypen, die sagt dann, was haben Sie gegen AE, UE, OE und SS? Was haben Sie da dagegen? Und der Barsche zum Schluss hat gesagt, wollen Sie jetzt unser System kaufen oder nicht? Also das war die CeBIT, damals 1980, ein Summary von dem, was ich hier gehört habe. Ich habe dann beschlossen, ich gehe noch einmal auf die Orgatech in Köln. Das war also auch eine Messe, wo Computer ausgestellt worden sind. Und dort habe ich dann ein Gerät bekommen, das war von Pelikan. Und das Erstaunliche war, das hat das fast alles eingehalten. Und die haben mir ein Angebot gemacht, Monatsmitte 1000 D-Mark. Also rechnest, aber das war damals angemessen, ne? 500 Euro. Ne? Wird beim Kauf angerechnet. Ja, und später sind wir dann draufgekommen, dass das eigentlich das Beste am Markt war.
Wo war denn der Kaufpreis?
Ja, der ist mir nicht mitgeteilt worden. Aber ich habe gesagt, jetzt tun wir mal mit, jetzt sage ich mal wieder, das System, das war ja interessant. Ich musste meinen Geschäftsbetrieb ja in Betrieb halten und musste Angebote schreiben, musste Berichte schreiben, musste Übersetzungen machen und ich habe da Gerät. Also da nimmt man was man kriegt und man sieht, dass das geht. Ja, dann ist der Mann im Verkauf gekommen, hat einen Computer mitgebracht, zwei Diskettenlaufwerke, einen schönen Schreibdrucker. Der war ein bisschen eigenartig, der hat also immer ganz frei schwebend ein Band gehabt und da ist immer das Papier dazwischen gefallen. Das hat ab und zu mal eine Panne gegeben. Disketten mit Programmen, Lieferschein, Textbearbeitungsdame, alles war dabei. Die Dame hat mir das noch erläutert. Und dann habe ich also so den Eindruck gehabt, die sollen eigentlich zum Finger blind lernen. Aber das habe ich bis heute nicht gelernt. Ich habe immer nur 2 bis 3 Finger auf die Tasse geworfen. Ja, dann ist also noch einer vom Service gekommen. Also man hat gesehen, dass wirklich was nicht. Da hat ein weiteres Prompt in den Drucker gesteckt, also damit können Sie auch Matrix-Schrift machen. Gut, ja, das ist also 3 Monate gegangen, dann erscheinen 3 Herren, denken wir, was wollen denn die, wollen die nicht da? Und nachdem wir gesessen sind, der Kaffee aufgetragen worden ist, haben sie gesagt, wir müssen Ihnen leider mitteilen, der Verkauf und der Service des Pelikan-Gerätes in Süddeutschland wird eingestellt. Dann haben sie das Gerät abgenommen und war wieder zu Ende. Die Firma Pelikan ist weiter, das Ganze nochmal von Anfang an. In der nächsten Messe dann habe ich Glück gehabt. Da ist also mein Angebot. Da habe ich eine Firma gefunden in Regensburg. Krug heißt die Firma, kennt ihr nicht vielleicht. Das ist schon selber 1980. Ja. Der hat mir also als einer der ersten mein Angebot komplett ausgefüllt. Das war also ganz toll. Ja. Und wie das aussieht, das System, das habe ich dann, glaube ich, im nächsten Bier. Na, das ist die Bestellung schon. Oh, muss ich nochmal zurückgehen. Also im Wesentlichen, zuerst einmal angefangen mit Bildschirm, Tastenfeld. Da muss ich gleich was dazu sagen. die Terminals damals, das waren alles Terminals, das waren keine Bildschirme in unserem heutigen Sinn mit VGA-Anschluss oder sowas, sondern die haben alle RS-232 gehabt, also serielle Schnittstelle. Das heißt, die Tastatur und der Bildschirm zusammen waren eine Einheit, und der hat was rausgeschickt und hat vom Computer was zurückgekriegt, das ist ein Bildschirm, und das ist dort dann dargestellt worden. Also so ein Terminal habe ich gekriegt, mit deutschen Tasten und mit deutschen Darstellern und Bildschirmen. Das hat also alles funktioniert und da hat er mir erklärt, ja, er hat das PROM da rausgerissen, hat ein neues PROM reingesteckt und deswegen geht das jetzt. Ein Computer mit zwei Floppy-Laufwerken mit 8 Zoll Disketten, 64 KB Speicher, das war also ein Altos ACS 8000-2, zu dem komme ich dann jetzt gleich noch. Z80 Prozessor, 11.350 D-Mark. Ist dort viel. Also vielleicht gehen wir aber jetzt noch zum nächsten. Also meine Bestellung am 23.12.80, also ein Weihnachtsadress genutzt quasi. Ein Rechner Altos ACS 8000-2, 64 Kilobit, zwei Laufwerke, 8 Zoll Disketten, doppelte Dichte, einseitig, zwei parallele Schnittstellen. Und was Ihnen auffällt hier, also wir haben keine Maus dabei, die Maus ist erst viel später gekommen. Betriebsbereit getestet, später erweiterbar mit auf MPL-System, also Mehrplatzsystem, aber das habe ich auch nicht in Anspruch genommen. Betriebssystem CPM22, Text- und Verarbeitungsprogramm WordStar. Also mit dem WordStar war ich sehr zufrieden. Ich muss ja jetzt ein Geständnis machen. Ich arbeite noch heute mit. Ich habe ein Konvertierungsprogramm aus MS-DOS, aus Word 6, das geht prima, da komme ich auch bis zum höchsten Word 2002 oder was das letzte ist. 1450 D-Mark hat das gekostet, das Terminal Visual 4000 D-Mark, also wer kauft halt um 2000er Terminal, also Bildschirm und Tastatur. Drucker Diablo 630, ja das war natürlich jetzt mein Schönschreibdrucker. 6320 D-Mark. Das war also ein Impact-Drucker, also der auf Schlag funktioniert, aber nicht wie ein Matrix-Drucker, in dem man nur einen Punkt macht, sondern der hat auf den Typenrad gehauen und das Typenrad hat dann den dort gerade befindlichen Buchstaben auf das Papier geklopft. Das war also sehr schön und damit bin ich also recht gut zurande gekommen. 23.914 D-Mark und 55 Pfennige. Ich habe mir das Ding dann abgeholt vom Krug zu Weihnachten. Da war er also ohne weiteres bereit, mir das auch zu Weihnachten auszuliefern. Und ich war sehr zufrieden damit. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, wie schaut so ein Altos-Computer aus? Das ist der da unten, der zweite in der Mitte. So hat er ausgesehen dann und der Preis steht auch daneben. Das war also das offizielle Verkaufsprospekt. Es gibt also welche mit einer Diskette, das war mir doch ein bisschen dürftig, ich habe dann eins mit zwei genommen, aber nicht ein Mehrplatzbetriebssystem, weil das habe ich nicht gebraucht. Da ist das schöne Hochglanzprospekt, das damals verwendet worden ist, 1980. If you need more than a personal computer. Also damals war Personal Computer noch keineswegs eindeutig definiert, es gibt auch noch so Leute gegeben. Damals gesagt, das ist der Computer, der in der Personalabteilung dort steht, wo ihre Abrechnung gemacht wird, ihre Gehaltsabrechnung. Ja, gehen wir weiter. So schaut er dann aus, heute noch. Ganz einfach zu bedienen. Rechts oben, das ist der Ein- und Ausschalter, Netzschalter. Daneben ist also die Starttaste. Unten die zwei Diskettenlaufwerke. Wenn man auf diesen kleinen Balken drückt, dann springt sie auf und man kann die Diskette einlegen. Schließen wir uns mit der Hand zumachen und dann, wenn die Diskette arbeitet, leuchtet der Grün das rote Lampe. Das sind die ganzen Bedienelemente des Computers, das übrige Nutzen. So schaut er innen aus. Jetzt muss ich mir endlich meinen Pointer da in Betrieb setzen. Das ist der Speicher, 64 Kilobyte Speicher. Das ist hier der Rechner, da ist das Interface zur Floppy und das ist die Floppy-Steuerung von einem Laufwerk, vom Laufwerk 2. Das vom Laufwerk 1 ist hier drunter. Und da hinten ist das Netzgerät. Was gibt es noch zu sehen dazu? Ja, wie gesagt, ich bin also zurzeit schaut er genauso aus, steht bei mir im Büro und ich versuche ihn zu reparieren. Was nicht geht, ist der Start. Also wenn man am Startknopf drückt hier, dann tut sie nichts. Das heißt also das BIOS, ja, die wird BIOS sozusagen. Ja, damals hat man natürlich den Begriff nicht gekannt. Das geht nicht und da muss ich also mich da noch ein bisschen mit den ganzen Schaltungen hineinarbeiten. Ja, das ist jetzt das Ding von unten. Laufwerk 1, Laufwerk 2. Man sieht hier schön die Antriebsmotoren, womit die Diskette rotiert wird. Und da ist der Steppermotor, der also den Kopf hin und her bewegt auf der Diskette. Ja, so ist die Dokumentation, ist also ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Es steht da der Platz dort, wo das IC ist, und die Pins sind auch angegeben. Und da ist das Interface zur Diskette. Und das bin ich gerade dabei zu erforschen, wie das funktioniert. Das ist also das Harte, gell? Wenn Sie jeden IC auf einem eigenen Sockel haben, ist das natürlich gut. Aber wenn Sie die ganzen Funktionen aufgeteilt haben auf zig ICs, dann ist also die Gefahr groß, dass bloß ein kleiner einziger irgendwo nicht geht und dann geht das ganze Ding nicht natürlich. Aber da bin ich dabei, das zu erforschen. Ja, so ist also die Dokumentation, wo ist was, da steht der Platz dort und an den Rücken. Da ist übrigens die Taste angeschlossen, die Starttaste. Ja, so schaut es von hinten aus, es gibt also nur dieses Terminal. Da ist der Drucker, da ist der serielle Drucker und da ist der parallele Drucker, also zwei Schnittstellen. Sicherung und Netzkabel, also ganz einfach, das Ding ist, schaut watschen einfach aus. Und hat auch, wie gesagt, bis 1991 tadellos funktioniert. Dann, wie gesagt, hat dieser Bergkopf dann nicht funktioniert. Was ganz wichtig war damals, war das FTZ-Approval. Also die FTZ-Zulassung. Was ist die FTZ-Zulassung damals gewesen? Das war also eine Zulassung, ob der Computer störungsfrei ist. Störung war hinsichtlich zwei großen Bereichen festzustellen. Erstens die Abstrahlung, was er abstrahlt. Müsste also im Frequenzbereich von 10 kHz bis 30 MHz gemessen werden. Entschuldigung, 1000 MHz gemessen werden. 30 MHz bis 1000 MHz. Und die leitungsgeführte Störung, also was auf den Leitungen rausbringt, hier insbesondere die Netzleitung, von 10 kHz bis 30 MHz. Wenn dort dieser Störpegel, den der rausgesendet hat, unter einem gewissen Limit war, dann hat man also eine FTZ-Nummer gekriegt. Ja. FTZ, Fernmeldetechnisches Zentralamt der Deutschen Bundespost, da ist die Zulassungsbehörde. Wie Sie wissen, ist seit 2000 eine Zulassung nicht mehr erforderlich. Jeder Hersteller bescheinigt sich die Übereinstimmung mit den technischen Schutzvorschriften selber. Ja, da haben wir jetzt das Terminal, das Wunderding. Da, was da drauf gezeichnet ist, das sind Funktionen aus dem Textverarbeitungssystem. Man konnte also mit diesen Tasten dort frei programmieren. Und wenn Sie genau hinschauen, finden Sie, dass da kein Add dran ist. Ja, dann sonst das Add noch nicht gegeben. Also das ist abgeschlossen. Man konnte ihn aber erzeugen, da musste man verschiedene Tasten drücken. Ja, das ist unser Schönschreibdrucker. Mit dem war ich also sehr zufrieden, der ist unheimlich robust. Nur ab und zu musste man ein neues Fahrband kaufen. Der Preis war natürlich.
Der war sehr laut.
Der war laut, das ist richtig. Ja. Aber das hat mich nicht gestört, da weiß ich mal rein, wie das ist. Ja, jetzt zur Software, damit schließe ich dann das Ganze ab hier. Das Ketten waren 8 Zoll, also so groß, aber Sie sehen es da draußen ohnehin, eine Menge Leute haben solche Sachen mitgebracht. Der Preis ist saftig, ja. Doppelte Dichte einseitig 16 D-Mark 80, also 8 Euro, das ist also schon, stellen Sie vor, das Kette kostet 8 Euro. Natürlich schon hart. Auch Minidisketten, also die 5 Viertel hat es damals schon gegeben, die waren genauso teuer.
10 Stück für den Preis ist bald schon billig.
Okay, einverstanden.
Das haben die Leute gebaut. Haben wir soft sektoriert?
Die waren alle soft sektoriert, ja. Soft sektoriert?
Sind dann die hart sektoriert auf der Liste? Ach, das ist die Preisliste.
Das ist die Preisliste.
Ja, okay.
Ich wollte es nur zeigen, da oben. Das, ja, das ist also mein sehr geschätzter Lieferant, ja. Mhm. Wenn ich da immer wiederhole aus Reklame drin, aber es hilft ihm nichts, existiert dann. Ja, jetzt ein kleiner Auszug in die Welt der Software, Microsoft und so fort. Digital Research war der Erfinder des CPM-Betriebssystems. Also inwieweit dort Bill Gates mitgewirkt hat, das weiß ich nicht. Angeblich hat er dort mitgewirkt, ja. Und hat ja aus dem CP-M dann das DOS, MS-DOS entwickelt. Wie gesagt, das hat mir dann kein Problem bereitet, weil ich von einem direkt aufs andere übergehen könnte. Die Entwicklung des einfachen und zuverlässigen CPM-Betriebssystems war der Schlüssel zum Durchbruch der Mikrocomputersysteme. Das kann ich nur 100% bestätigen. Wenn man bedenkt, was die anderen dafür Botnister Markt gehabt haben, das war also schlimm. Vor allem die versucht haben, diese Orientierung zu bauen. Die Markteinführung von Computern mit CPM-Betriebssystemen durch die Großfirmen IBM, Xerox und Hewlett-Packard ist CPM entstanden. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Ja, da hat es eine Firma gegeben, die nicht Microsoft, sondern MicroPro geheißen hat. Und die Firma MicroPro hat die Firma Microsoft Inix gehasst. Beide hatten Vertreter in München damals, 1980. Und MicroPro hat also diese Pakete, Textverarbeitung, Datenverarbeitung, Kalkulationsprogramm, Sortierprogramm und sonstigen. Das erinnert schon sehr an unsere bekannten Systeme, die wir heute unter anderem Namen kennen. Das war die Firma MicroPro. Die Firma Microsoft, die ist also da ja hervorgetreten durch den Basic-Programm. Also nichts, keine Rede von MS-DOS damals, 1980. Sie hat also ihr Basic 80 und andere Noten sind ja alle aufgeführt, geliefert. Und die Werbung damals kann man sich gut erinnern, möglichst oft Microsoft. Ja, da ist die letzte Folie und damit mache ich dann Schluss. Da ist noch eine Preisliste drauf. Also die Firma BSB, die hatte also alles, was man wollte, von Digital Research bis CPM, von Microsoft und Basic, der Compiler und Interpreter natürlich auch, Pascal, das kann man schon erinnern, Macros, was gibt es da noch, MicroPro, SuperSorge, Master, und da ist das Werkzeug, das sich verwendet. Ja, wie gesagt, das hat sich sehr bewährt. Hier noch ein Wort zum Buchhaltungsprogramm. Die Firma BSB hat natürlich auch mir ein Buchhaltungsprogramm verschafft. Das heißt, das hat sie programmieren lassen von einem Softwarehaus in Dortmund. Und das war also recht lustig, dass, wenn Sie meinen Rechner vorstellen, mit diesen zwei Disketten, in einem ist das Programm drin gewesen, in der anderen waren die Daten. Und wenn ich jetzt also einen Buchungssatz eingegeben habe, und einen Knopf gedrückt, dann hat das Ding dann erst einmal die Systemdiskette zum Laufen angefangen, dann ist die Datendiskette und dieses System wird gar nichts gegeben, Schutz und das war wie gut das Ding gegangen ist. Ich habe mir dann einen Münchner, die ich dann übergestiegen bin, auf DOS für München ein Softwareprogramm schreiben lassen. Auch auf DOS-Basis damals. Ja, jetzt glaube ich, habe ich alles erwähnt, was ich versprochen habe. Danke noch vielmals fürs Zuhören. Wenn Sie noch Fragen haben, die ich nicht beantworten kann, dann sagen Sie es.
Welche Tabellenkalkulation haben Sie ganz gehört?
Kalkstar.
Was liegt da einmal dieses, wie wird das geheißen?
Lotus. Lotus 1, 2, 3 habe ich auch gehabt. Das war gesichert mit einem speziellen Schlüssel, den ich sofort verloren habe. Und daraufhin ist es leider nicht mehr gegangen.
Sind Sie mit den 64K bis zum Ende bis 1991 rausgekommen oder haben Sie den Speicher irgendwann
freigemessen? Ich habe nie mit den Speicherproblemen gemacht. Nie mit den Speicherproblemen. Und das System war ja auch sehr schnell. Ich muss sagen, also wenn ich schnell schreibe, dann sage ich, also ich habe hier Buchhaltung, ich habe hier Textbearbeitung, ich habe hier ein bisschen nicht assemblieren, Basic-Programme schreiben und schauen, wie die laufen. Also das ist, war meinem Arbeitstempo immer angemessen. Und ich habe das also in Erinnerung vom Internet her. Zuerst hat man also 1275 gehabt, nicht mehr beim BTX. Und da war Text und das hat daraus funktioniert. Und dann ist das Modem noch voll die Post gefallen und man konnte also auch schneller Modem sagen. Und sofort waren die Grafikdesigner da und das ganze System runtergegangen und man musste also dann wieder die Hardware aufrüsten. Und das hat sich ein paar Mal wiederholt in der Zwischenzeit, Gott sei Dank, ist dieser Prozess zum Stillstand gekommen. Wir müssen da
die Kosten waren ja größtenteils 3 oder 4 VW Holz.
Nee. 25.000 DM. Ich muss sagen, es war eine gigantische Effizienzsteigerung, wenn man allein ist. Ja. Wie gesagt, die Alternative wäre ja Porsche gewesen und Sekretärin und alles, was dazugehört worden war. Aber ich habe versucht, das auf eine andere Weise zu machen.
Die Investition hat sich.
Sie hat sich für mich gelohnt. Nicht nur 10 Jahre habe ich es betreiben können. Also wann schreiben Sie einen Computer in 10 Jahren?
Ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe 1979 mich auch selbstständig gemacht und ähnliche Erfahrungen gemacht. Und allein die Tatsache, dass man Texte schreiben und speichern konnte, das war schon unglaublich. Wenn man so einen Brief gelöst hatte und das hat wieder hergeholfen, hat das neu ausgegeben. Das hat sehr, sehr viel ausgemacht.
Die Alternative war die Schreibmaschine, sonst nichts. Sie haben sonst nichts gehabt. Ja. Und deswegen war ich recht froh, dass ich alleine war. Weil wenn mich jemand gesehen hat, hier dann im Büro, der zu passt, zu schreiben alles selber, das sollte das irgendwie machen. Die Tastatur war also 100% verknüpft mit der Sekretärin. Und deswegen hat die Maus so einen großen Erfolg gehabt. Die Maus war ein Zeigeinstrument. Der Chef nimmt die Maus und zeigt auf jemanden, Sie machen sie mal. Ja. Noch eine Frage vielleicht?
Ja? Die Pelikan-Maschine, war das auch Z80?
Ja, ja, ja.
Auch mit CPM.
Auch CPM, das war damals irgendwie, ist es in der Luft.
War das der Pelikan, also die gleiche Hersteller Pelikan, der auch die ganzen Schreibgeräte und so weiter
macht? Also ja. Okay. Das war der mit dem Pelikanol dann.
Genau.
Die wollten sich also verbreitern, ihre Geschäftsbasis, von den Bleistiften wegkommen zu einem nächsten System. Das war ja vernünftig, ja, aber viel zu schnell für die gesamte Wirtschaft. Eine Frage.
Also wie gesagt, bei Pelikan, dass die ausgestiegen sind, dass sie den wieder mitgenommen haben.
Ja, die haben alles mitgenommen.
Also nicht, dass sie haben den Wetter eigentlich gekauft. Wieso blieb er nicht auf einen?
Der war nur gemietet.
Ich verstehe jetzt.
Eben der Rechner, oder? Ja. Da haben sie ja nicht, wenn sie gekauft hätten, wäre ja eigentlich ihr Besitzer sowas, dann haben sie mehr nur ein Mietverhältnis mit dem Pelikan gehabt, oder?
Nein, ich habe ein Mietverhältnis gehabt und die Miete ist gekündigt worden und dann habe ich natürlich das Mietobjekt mitgenommen. Und ich war sehr froh, ja, muss ich sagen. Naja, okay. Schönen Dank nochmal. Ja, ich bin sehr froh.